Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allrocken. Was man alles so im öffentlichen Raum tun kann. Man kann sich der Liebe hingeben. Gepaart mit der Oper ergibt das ein Pasticcio, zusammengestellt von Romeo Castellucci. Damit beginnen wir gleich und wir hören hier schon gerade kurz etwas daraus. Man kann auch wütend oder gar vernichtend schreien und das zur Performance erklären. So wie es der Regienachwuchs auf dem Fast Forward Festival gerade in Dresden macht. Ähnlich verzweifelt nutzen Kulturschaffende in Bosnien und Herzegowina den öffentlichen Raum, um gegen die kulturfeindliche Politik im Land zu demonstrieren. Das tun in Georgien gerade auch die Filmschaffenden und reagieren auf die Parlamentswahlen dort. Und am Ende dieser Sendung gibt es dann noch ein bisschen Hoffnung. Eine Ausstellung in Ludwigshafen erinnert an die Pionierinnen der geometrischen Abstraktion. Noch im Frühjahr machte der italienische Regisseur Romeo Castellucci durch seinen krachenden Ausstieg aus der Inszenierung von Wagners Ring am Brüsseler Théâtre de la Monnaie von sich reden. Nachdem er das Rheingold und auch die Walküre dort aufgeführt hatte, ließ die Götterdämmerung auf sich warten. Dem gigantischen Projekt war das Geld ausgegangen. In Amsterdam konzentriert sich Castellucci nun auf Installationsabende, von ihm selbst zusammengestellt, und setzt auf die schon bewährte künstlerische Zusammenarbeit mit dem französischen Dirigenten Raphael Pichon und seinem Pygmalion-Orchester. Gemeinsam präsentieren sie einen Abend, in dem es nicht nur um die Anfänge der europäischen Oper geht, sondern um große Gefühle. Ein Pasticcio aus italienischen Komponisten der Renaissance. Der Abend war mit Tränen des Eros überschrieben. Vielleicht haben Sie es gerade schon ein wenig durchgehört, wie Sie zaghaft kullerten. Uwe Friedrich war gestern Abend bei der Premiere dabei. Herr Friedrich, welchen Grund hatte der Eros denn zu weinen? Wie traurig ist die reine und begehrliche Liebe hier?
Für Romeo Castellucci ist das vor allem eine Frage von Qualen, von Folter, von der Krankheit bis zum Tod. Und ich bin eigentlich kein Freund von Triggerwarnungen, aber ich sag mal vorweg, es geht auch tatsächlich gleich um Folter und um Suizid. Also wer da irgendwie gefährdet ist, möge sich bitte Hilfe suchen, möge sich nicht wundern, dass ich vielleicht etwas spöttisch darüber rede. Nicht, weil ich das Thema nicht ernst nehme, sondern weil ich diese Produktion letztlich nicht ernst nehmen kann. Es beginnt mit einem fast tödlichen Aderlass. Da wird literweise Blut abgezapft von einer Sängerin, das dann durch eine sehr schön anzusehende Schlauchinstallation gepumpt wird. Zwischendurch wird eben gefoltert wie in Guantanamo, allerdings selbstverständlich in einer stilisierten oder zumindest halb stilisierten oder gewollten Bühnenversion. Und zum Schluss ist dann der Liebestod, wenn es dann doch einmal heitere Musik gibt, nämlich Zefiro Torna von Monteverdi. Das ist für Castellucci nur so denkbar, dass die beiden Liebenden sich gegenseitig töten, indem sie die Abgase ihrer Luxuslimousinen in das jeweils andere Auto pumpen.
Da tun sich ja schon innerlich Bilder auf. Das Ganze versteht sich ja auch als ein Installationsabend. Wie sieht das denn szenisch aus?
Das ist eine klinisch weiße Bühne, die zum Teil sehr schön vernebelt wird. Wir sehen auch durch Gasevorhänge tolle Lichtstimmungen, alles großartig gemacht. Es hat nur wenig mit Theater zu tun oder gar mit Oper, wenn man denn mal annimmt, dass es da um Personenkonstellationen, um Anziehung, Abstoßung geht. Es werden auch als Figuren genannt, ein Poet, Orpheus, eine Nymphe, Eurydike, wie die im Verhältnis zueinander stehen sollen. Das interessiert Romeo Castellucci im Grunde überhaupt nicht. Die schreiten nach vorne, tun, was sie tun sollen. Das hat oft viel mit Theaterblut zu tun und gehen dann wieder. Das könnte genauso gut als Installation in einer Galerie oder in einem Museum stattfinden.
Wo ist denn da die Rettung noch zu finden? Befindet sie sich in der Musik, also in der musikalischen Umsetzung von Pichon und seinem Pygmalion-Orchester?
Allerdings, das gelingt ganz großartig. Wir haben schon am Eingang der Sendung gehört, dass es auch elektronische Zugaben von Scott Gibbons gibt. Das funktioniert recht gut, das ist geschmackvoll gemacht. Wir hören mal ein bisschen Original Spätrenaissance, Frühbarockmusik, nämlich von Giulio Caccini, einen Ausschnitt gesungen von Zachary Wilder und dem Ensemble Pygmalion. Zachary Balde, Jula Orend, Janine de Bic sind noch mit von der Partie. Musikalisch war das extrem beglückend.
Tränen des Eros, die sonst nicht so recht überzeugten, über den Pasticcio-Abend mit Romeo Castellucci, sprach ich mit unserem Musikkritiker Uwe Friedrich. Vielen Dank. Fast Forward ist ein europäisches Theaterfestival für junge Regie, das jährlich im November stattfindet, verbunden mit der Absicht, Trends auszumachen, dem Publikum Überraschungen zu präsentieren und dem europäischen Nachwuchs eine Plattform zu bieten. In diesem Jahr findet das Festival in Dresden statt. Michael Lages war dabei.
Schon zur Gründerzeit machte ja dieses Ungleichgewicht den besonderen Charme dieses Festivals aus. Während sich Regietalente im deutschsprachigen Raum am Ende der Ausbildung immer noch und vor allem auf die zukünftige Arbeit an Stadt- und Staatstheatern fokussieren, orientieren sie sich fast überall sonst in Europa ganz anders, auf den viel komplizierteren und weniger sicheren Markt der freien Szene. Wo sonst hätte eine Arbeit wie Screambox von der estnischen Künstlerin Lisa Saramael irgendeine Chance? Die Estin schreit gern, auch im öffentlichen Raum, im Supermarkt, auf dem Bahnsteig, in der Straßenbahn. Auf der Bühne dann nimmt sie im Gegenüber mit Partner Florian Wahl die eigene Stimme dann aus ganz anderen und teils sehr spektakulären Perspektiven ins Visier, führt sich selber zum Beispiel eine aus der Chirurgie bekannte Miniaturkamera durch die Nase bis in die Tiefen des Rachens ein, um uns beobachten zu lassen, wie Stimme entsteht, was Stimmritzen sind und wie ähnlich sie zum Beispiel dem weiblichen Genitalbereich sind. Lisa kommt zum Knutschen gern auch mal ins Publikum. Zum Schluss stanzt sie blind und mit einem Elektronagler das Wort Exit in eine Holzplatte. Viele Spuren führen hin zu den radikalen und rabiaten Performance-Klassikern der 60er und 70er Jahre. Vom europäischen Rand kommt da ein Sound zurück, der fast vergessen war. Emilienne Flagottier, Autorin und Regisseurin aus Belgien, geht noch ruppiger vor beim fundamental feministischen Projekt Rage, mit dem Fast Forward eröffnet wurde. Als seien sie antike weibliche Rachegeister, wie etwa die Erinnyen in der Orestie, geht das Quartett junger Schauspielerinnen auf toxische Männer los. Pro Szene klebt sich eine von ihnen einen Schnauzbart unter die Nase, um Männlichkeit zu markieren, im Supermarkt, wo gleich drei Kerle eine bedauernswerte Kundin übergriffig behandeln, im trauten Heim, wo er sie auf unerträgliche Weise von der Arbeit abhält, ob er nun einkauft oder kocht für das Paar. Gleich zu Beginn, wenn ein wirklich schlimmer Schratz zwei junge Frauen an der Bushaltestelle mit aufdringlicher Küsserei belästigt. Die Reaktion in allen Fällen ist ziemlich speziell. Die Frauen nämlich schlagen die Männer einfach tot. Sie folgen dem weiblichen Killerinstinkt, derart viel Hass ist selten zu sehen auf einer Bühne. Ein bisschen Distanz schafft immerhin ein pfiffiger Effekt. Alle Tötungen werden akustisch vom Mikrofon begleitet, mit Küchengeschirr oder frischem Gemüse, das geschreddert wird, wenn gerade mal ein Männerhals bricht. Das ist auch komisch, ein bisschen. Ob es aber abendfüllend ist und ob das Theater als Ort der Fantasie so brutal auf Vernichtung getrimmt werden muss, über die belgische Wut sollte zumindest gestritten werden in Dresden. Musik Die Formen des Theaters sind auch diesmal wieder enorm verschieden bei Fast Forward. Die in Teheran geborene Mina Kavani etwa zelebriert im Solo I'm Deranged, einer von vielen französischen Theaterhäusern co-produzierten Arbeit, die eigene Rolle. Im Exil ist sie nicht zu Hause, aber auch nicht dort, wo sie aufgewachsen ist, eben im Iran. Der rasende Monolog vor Spiegelwänden, nicht ganz leicht zu verfolgen in den Übertiteln, rückt das womöglich schmerzlichste der aktuellen europäischen Dramen ins Licht, das von Flucht, Vertreibung und Heimatlosigkeit erzählt. Produktionen aus Italien, Serbien und Portugal folgen noch bis zur Preisvergabe Sonntagabend. Fast Forward überschreitet in diesem Jahr, wie es scheint, fundamentaler als sonst die Grenzen des Gewöhnlichen im Theater.
Michael Lages über das Festival Fast Forward in Dresden. Die Themen Flucht und Vertreibung prägen auch das Bild des heutigen Staates von Bosnien und Herzegowina. Bis zum Fall Jugoslawiens lebten hier Menschen verschiedener Glaubensgemeinschaften neben und miteinander. Der jetzige Staat ging in seiner heutigen Form aus dem Abkommen von Dayton hervor, das 1995 das Ende des Kriegs besiegelte. Bis heute fehlt es allerdings an einem gesamtstaatlichen Zusammenhalt. Eine Situation, die sich auf das kulturelle Leben im Land auswirkt. Tiefgreifend. Derzeit scheint sich die Lage für viele Kultureinrichtungen noch einmal zugespitzt zu haben. Gerade können keine Bücher veröffentlicht werden. Darüber gesprochen habe ich heute Nachmittag mit Vahidin Preljevic, Germanistikprofessor an der Universität Sarajevo und Übersetzer zahlreicher deutscher Bücher ins Bosnische. Was sind die Gründe für die Buchblockade?
Die Gründe sind vielschichtig und komplex. Es gibt natürlich ganz aktuelle Gründe oder akute Gründe, nämlich die Regierung, die jetzt an der Macht ist. Die regierenden Strukturen haben der Nationalbibliothek Grundmittel eingestellt, die sie über Jahre jetzt relativ problemfrei bezogen hat. Und in der Zwischenzeit haben sie auch nicht das Problem der Verwaltungsstruktur gelöst. Der alte Direktor ist in Rente gegangen und jetzt gibt es niemanden, der unterschriftsberechtigt ist in der Nationalbibliothek. Also selbst wenn man jetzt auch, wenn die Bibliothek Mittel bekommen würde, würde niemand da sein, der das kanalisieren könnte.
Das klingt nach einer ziemlich komplizierten Gemengelage. Lassen Sie uns das vielleicht nochmal zusammenbinden. Also Bücher können derzeit nicht veröffentlicht werden, weil meines Wissens bereits seit Anfang Oktober die Nationalbibliothek geschlossen ist. Die Nationalbibliothek vergibt aber diese ISBN-Nummern für die Bücher. Und zuvor hatten die Mitarbeitenden der Bibliothek auch keine Gehälter ausbezahlt bekommen. Wodurch ist denn die Nationalbibliothek in diese Schieflage geraten? Also wie es heißt, gibt es doch eigentlich genug Geld, um diese Kultureinrichtungen, sind ja mehrere, haben Sie gerade erwähnt, weiterhin zu unterstützen.
Es liegt einerseits am schlechten Management der Verwaltung der Bibliothek. Das ist aber nur ein Punkt. Der wichtigste Punkt ist der, dass die Regierungen auf unterschiedlichen Ebenen eben diese Mittel suspendiert hat und sich sonst überhaupt nicht darum kümmert. Die Mitarbeiter der Bibliothek haben bereits im Sommer ziemlich drastisch auf das Problem aufmerksam gemacht und sie haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass endlich dieses Problem der Verwaltung gelöst werden muss. Und jetzt haben sie beschlossen, Ende Oktober, dass eben die Bibliothek zu schließen und keine ISBN-Nummer mehr zu vergeben. Das heißt also, wie Sie bereits gesagt haben, dass keine Bücher im Augenblick publiziert werden können.
Es gibt ja mehrere Kulturinstitutionen, insgesamt 7, deren Finanzierung nicht gesichert ist, darunter zum Beispiel das Nationalmuseum und die Nationalgalerie, was auch daran liegt, dass der Friedensvertrag von Dayton nach dem Ende des Kriegs im Ungefähren ließ, wie es mit der Kultur konkret weitergehen könnte. Steckt dahinter die Angst, dass die Kultur an einen Teil der Geschichte anknüpfen könnte, an den man politisch nicht gerne erinnert?
Dahinter steckt zumindest zum Teil eine tief sitzende Angst der regierenden Eliten vor Kultur. Und es ist auch Angst vor Bildung, spielt sicher eine Rolle dabei, dass sie das Problem ziemlich erfolgreich ignorieren seit Jahrzehnten.
Wie arbeiten Sie denn und insgesamt, wie arbeiten nun Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten weiter, wenn weiterhin nichts veröffentlicht werden kann, wird deren Arbeit doch eigentlich obsolet?
Die Arbeit wird zumindest unglaublich erschwert. Die Lehrbücher zum Beispiel in Schulen werden jedes Jahr neu gedruckt. Inzwischen hat die Universität auch protestiert, hat sich natürlich mit der Nationalbibliothek solidarisiert. Diese Woche fanden Proteste statt, wo sich auch die Studierenden und die Kollegen, Professoren den Protesten angeschlossen haben. Gestern Abend hat das PEN-Zentrum ebenfalls dagegen protestiert. Also das ist eine Situation, die wir auch noch gar nicht erlebt haben. Selbst im Krieg sind Bücher regulär erschienen. Das ist jetzt eine völlig neue Situation. Darauf sind wir nicht vorbereitet und wir wissen eigentlich nicht, wie das jetzt weitergehen wird.
In Bosnien und Herzegowina geraten immer mehr Kultureinrichtungen in existenzielle Schieflage. Darüber sprach ich mit dem Germanistikprofessor Vahidin Preljevic. Heute Abend ist dann erstmal der Fußball dran, dann spielt Bosnien und Herzegowina gegen Deutschland. Auch in Georgien gerät die Kultur immer mehr unter Druck. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts existiert dort eine sehr aktive Filmszene mit einer ganz eigenen Sprache und einem eigenen Stil. Durch ihre Originalität und ihre Kritik wurde der Film in Georgien allerdings immer wieder von der staatlichen Zensur unterdrückt. Nach der umstrittenen Parlamentswahl in Georgien hat sich die Stimmung noch einmal verschärft, wie Christian Berndt berichtet.
In Georgiens Hauptstadt Tiflis wird weiter demonstriert gegen die Wahlen, die nach Ansicht von Wahlbeobachtern massiv gefälscht wurden. Regelmäßig mit dabei ist Filmregisseurin Nana Ektimishvili.
Natürlich wissen wir, die Wahlen sind gefälscht. Die haben uns diese Wahlen gestohlen und auch unsere europäische Zukunft haben sie uns gestohlen.
Dass die Wahlmanipulationen so haarsträubend und offensichtlich sein würden, meint Ektemischvili, damit hatte sie nicht gerechnet. Zur Politik der prorussischen Regierung gehört auch ein antiwestlicher Kulturkampf. Man hat eine regierungstreue Leitung im Nationalen Filmzentrum eingesetzt, das viel zum internationalen Erfolg des georgischen Films der letzten Jahre beigetragen hat. In Venedig wurde dieses Jahr die Regisseurin des georgischen Films April mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Die georgischen Filmschaffenden sind international ausgerichtet. Ektemischvili hat in Babelsberg Film studiert. Ihr Debüt Die langen hellen Tage wurde unter anderem auf der Berlinale ausgezeichnet. Die georgische Filmszene wehrt sich seit Jahren gegen die Regierung.
Da haben wir als Filmemacher eine Bewegung gegründet. Das heißt, Georgian Cinema is in Danger. Das umfangt über 450 Filmschaffende, die sich im Boykott gegenüber der Staat erklärt haben. Das heißt, selbst wenn sie uns fördern würden, würden wir von staatlicher Filmförderung kein Geld mehr nehmen.
Die Filmschaffenden haben auch gegen das sogenannte Agentengesetz protestiert, das wie in Russland nichtstaatliche Organisationen bestraft, die über 20% ihrer Gelder aus dem Ausland bekommen. Dieses Gesetz zielt auf die Zerschlagung der Zivilgesellschaft. Der Boykott der Filmschaffenden hat aber auch Folgen fürs georgische Kino, wie Regisseur Alexandre Koberice meint.
Ich glaube, übernächstes Jahr wird viel weniger Filme geben, als es in den letzten Jahren gab.
Koberice hat unter anderem in Berlin studiert und sein Film »Was sehen wir, wenn wir in den Himmel schauen« gewann auf der Berlinale 2021 den Kritikerpreis. Auch er beteiligt sich am Boykott. Im Filmbereich, sagt er, setzt die Regierung fort, womit sie schon vor Jahren begann. Trotzdem rechnet Koberice nicht damit, dass die Verhältnisse in Georgien wie in Russland werden.
Die Sache ist, dass die Gesellschaft hier anders funktioniert. Es ist einerseits viel, viel kleiner und es ist schwierig, hier mit so viel Gewalt, wie das in Russland gemacht wurde, zu regieren. Irgendwie, ich habe Gefühl, jeder kennt jeden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier auf die Leute geschossen wird. Andererseits, die Gesellschaft hier hat andere Sachen erfahren, als es in Russland. Weil ich habe Gefühl, in Russland gab nie einen Moment, wo die Leute sich etwas frei gefühlt hätten.
Das wäre in Georgien in den letzten 30 Jahren anders gewesen, meint Koberice. Pessimistischer sieht die Regisseurin Jana Ukrechelidze die Zukunft Georgiens spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine.
Als der Krieg begann, fast sofort wurden erst in Russland alle NGOs, die mit LGBTQ zu tun hatten, aufgelöst und sie verabschiedeten dieses Gesetz über ausländische Agenten. Und es war klar, dass dasselbe auch in Georgien passieren würde.
Wie in Russland wurde jetzt ein Anti-LGBTQ-Gesetz erlassen. Von Ukrechelidze, die ebenfalls in Deutschland Film studiert hat und inzwischen in Köln lebt, lief 2021 ein Dokumentarfilm auf der Berlinale, der von den Attacken in Georgien auf die LGBTQ-Communities erzählt. Auch ein nächstes Projekt war in Georgien geplant.
Ich hatte vor, ganz viele Interviews zu führen mit LGBTQ-Community-Members, mit Transgenders. Und das hat nicht geklappt, weil alle LGBTQ-unterstützende NGOs, die sind jetzt verboten, so wie in Russland, genau.
In Deutschland gehört Ukrechelidze zu einer georgischen Künstler-Community, die sich regelmäßig trifft, um politische Aktionen zu planen. Die Regisseurin hofft auf die junge georgische Generation, die, so sagt sie, international und europäisch orientiert ist. Aber welchen Weg Georgien in Zukunft geht und damit auch das Kino des Landes, ist doch völlig offen.
Ein Beitrag über die Filmszene in Georgien nach den Parlamentswahlen. Laut dem heute veröffentlichten Endergebnis kam die Regierungspartei Georgischer Traum auf knapp 54% der Stimmen. In Krisenzeiten hat man schon immer auf die junge Generation gesetzt. So war es auch vor 100 Jahren. Das Hack-Museum in Ludwigshafen würdigt nun vor allem die Frauen, die die Kunstgeschichte als Pionierinnen der künstlerischen Moderne zumindest bis vor kurzem gerne vergaß und zeigt mehr als 200 Werke der geometrischen Abstraktion, darunter Gemälde, Textiles und Alltagsgegenstände, ausschließlich von Künstlerinnen. Rudolf Schmitz über den Versuch einer Neuerzählung der Geschichte der Abstraktion, die ja mit einer Künstlerin beginnt, die schon zu Lebzeiten eine Berühmtheit war.
Simultané, also Gleichzeitigkeit, heißt das Modelabel, unter dem Sonja Delaunay ihre abstrakten Stoffmuster und Kleider entwirft, ihre geometrisierten Schals, Kostüme und Mäntel. Ein Werbefilm aus dem Jahr 1925 zeigt, welche bezaubernden Kreationen aus Quadrat, Rechteck, Kreisen, Punkten, Streifen entstehen können. Das Pariser Modeatelier Maison Sonja, gegründet 1924, ist bei Schauspielerinnen, Künstlerinnen und Damen der bürgerlichen Gesellschaft äußerst beliebt. Geometrische Abstraktion geht auf der Straße spazieren. Kuratorin Astrid Ihle.
Also ich denke, Sonja Delaunay war auf jeden Fall eine sehr moderne, sehr selbstbewusste Frau, die sich gar nicht die Frage gestellt hat oder stellen ließ, ob das, was sie macht, jetzt Kunst ist. Sie hat ihre Prinzipien des Simultané auf alle Lebensbereiche angewandt und sehr schnell wurde der Mode- und Textilbereich, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, weil er natürlich ihr unmittelbares Lebensumfeld betraf. Also sie führte ja ein offenes Haus, hatte viele Künstlerinnen, Freunde bei und um sich, mit denen sie auch ausgegangen ist und die hat sie alle eingekleidet.
Mit Gouachefarbe ausgeführte Mode- und Interieurentwürfe zeigen, wie die geometrische Abstraktion als Zauberformel die gesamte Umwelt, das Selbstverständnis der modernen Frau zu verwandeln beginnt. Kunst durchdringt das Leben. Es sind Künstlerinnen wie Sonja Delaunay, die das ganz selbstverständlich praktizieren.
Als sie Mutter wurde, wurde auch das in ihr Leben als Künstlerin integriert und die Wiegendecke hängt von ihrem Sohn hängt heute im Musée d'Art Moderne als vermeintlich das erste, vielleicht nicht figurative Kunstwerk überhaupt.
Alles beginnt mit den Künstlerinnen der russischen Avantgarde. Ljuba Popova, Varvara Stepanova, Alexandra Exter. Exters zauberhafte Bühnenbildentwürfe leben aus der Durchdringung sämtlicher Raumebenen, was dem Ideal der damaligen Kunst entsprach. Und die ausgestellten Kostüme und Kleider wirken wie Vorstufen dessen, was in den 1960er Jahren wiederkehrt. Optische Sensation aufgrund von Geometrie und knalliger Farbe. Bei den Künstlerinnen der russischen Avantgarde durchdringen sich Kunst und Leben. Die neue sozialistische Gesellschaft will Zukunft verkörpern. Und Ljuba Popovas Overall mit Cape in Rot, Blau, Schwarz erscheint aus heutiger Sicht wie ein kühner Transgender-Entwurf. Im Deutschen Bauhaus sind die Studentinnen zwar zugelassen, aber sie arbeiten vor allem in der Webereiklasse von Gunther Stölzel und Anni Albers. Die Ausstellung präsentiert sehr selbstbewusst großformatige Kompositionen. Ab 1940 wird die geometrische Abstraktion zum globalen Phänomen. Vor allem in Lateinamerika gilt sie als Sprache der freiheitlichen Moderne. Die Brasilianerin Ligia Pape kreiert 1958 ein Ballett, das aus tanzenden geometrischen Formen besteht. Die Ausführenden sind in die Zylinder und Quader hineingeschlüpft. Zu den zahlreichen Entdeckungen der Ludwigshafener Ausstellung gehört Margarita Azurdia aus Guatemala. Ihre großformatigen Werke in Acryl schachteln Rautenformen in Gelb, Grün, Rot, Pink ineinander. Hochmoderne und zugleich indigene Motive.
Und das ist eine sehr berührende Entdeckung, weil das bezieht sich auf Stickereien traditioneller Maya. Und es sind eben auch da kleinformatig, aber unglaublich farbenfrohe Rauten und Quadrate, die zu immer neuen Mustern arrangiert werden. Und Azurdia überträgt eben auch von der Farblichkeit dieses Muster so ganz, ganz selbstbewusst auf diese großen Leinwände, die ja eigentlich für die westliche Nachkriegskunstgeschichtsschreibung stehen.
Apropos Kunstgeschichte, warum tauchen so viele der hier zu entdeckenden Künstlerinnen in Standardwerken gar nicht erst auf? Hat das mit männlicher Dominanz in diesem Genre zu tun? Astrid Ihle gibt sich da ganz diplomatisch.
Die Kunstgeschichtsschreibung war nicht so modern, wie die Künstlerinnen modern waren.
Dieses weibliche Kapitel Moderne ist jetzt im Wilhelm-Hack-Museum aufgeschlagen. Üppig, vielseitig, mit großer Entdeckungslust und in verblüffender Internationalität.
Eine Ausstellung über Pionierinnen der Abstraktion in Ludwigshafen, die Rudolf Schmitz gesehen hat. Und in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker geht es jetzt um die Ehrenpreisträgerin des Faust-Theaterpreises, Nele Härtling.
Ja, wann immer es in den letzten 40 Jahren um Berlins Tanz und Theater ging, Nele Härtling war garantiert schon da, die legendäre Netzwerkerin und Erfinderin des Festivals Tanz im August.
Uns hat mich neben der reinen Kunst ja eigentlich immer sehr stark die politische Situation, die gesellschaftliche Situation hat mich immer sehr interessiert. Und ich war von Anfang an eigentlich, seit ich die Möglichkeit hatte, in Prozesse involviert, die auch nicht nur mit dem Theater zu tun hatten, sondern schon auch mit gesellschaftlicher Veränderung.
So Nele Härtling vor einigen Monaten in Deutschlandfunk Kultur. Auch heute, mit über 90 Jahren, arbeitet sie noch als Direktorin der Sektion Darstellende Kunst in der Berliner Akademie der Künste. Die Grande Dame des Tanzes wurde Nele Härtling auch genannt, denn für den Tanz hat sie sich ganz besonders eingesetzt und damit für eine von der Kulturpolitik so oft gering geschätzte Sparte. Jüngstes Beispiel die Stadt Köln, die gerade zum wiederholten Mal einer Tanzkompanie eine angeblich vorläufige Absage erteilt hat. An Nele Härtling geht der Faust für das Lebenswerk also absolut verdient. Und über die übrigen Gewinner berichten wir dann morgen an dieser Stelle. Über ein Jahr wurde um eine Resolution gegen Antisemitismus in Deutschland gerungen. Am 7. November wurde sie vom Bundestag verabschiedet, trotz Kritik auch von großen Institutionen an einzelnen Aspekten und Formulierungen. In den morgigen Kulturfragen im Deutschlandfunk äußert sich nun auch Gesche Joos zum Thema, neue Präsidentin des Goethe-Instituts und damit einem international agierenden Player im Kulturbereich. Fraglich sei schon, meint sie,
ob wir jetzt als deutsche Kulturschaffende und als Institution in die Welt rausgehen wollen und definieren wollen, was Antisemitismus ist. Da sind eben auch die internationalen Positionen, denken auch so, ach so, also das ist jetzt irgendwie eure Herangehensweise und die Definition, auf die sich bezogen wird, ist ja die IRA-Definition, die eben sehr streng ist und sehr eng ist. Und da hätten wir uns eigentlich gewünscht, dass da eine offenere Definition oder mehrere Definitionen herangezogen werden können, um auch zu definieren, was sind denn die roten Linien.
Das ganze Gespräch mit Gesche Joos dann morgen in den Kulturfragen um 17.05 Uhr und in unserer Deutschlandfunk-App. Der Künstler Thomas Schütte wird heute 70 Jahre alt. Im September zeigte das New Yorker Museum of Modern Art eine große Retrospektive zu seinem Schaffen und feierte ihn als, Zitat, bedeutendsten derzeit arbeitenden Bildhauer. In den 70er Jahren, als Student an der Kunstakademie in Düsseldorf, sah es offenbar noch nicht nach Weltkarriere aus. So zitiert Thomas Schütte seinen Lehrer Gerhard Richter.
Herr Schütte, haben Sie nicht mal nachgedacht, was anderes zu machen? Okay, dann schläft man aber erstmal 10 Tage so ganz, ganz schlecht.
Ja, und dann macht man eben weiter und vielleicht schafft man es, wie der heute 70-jährige Thomas Schütte, doch noch in den Künstler-Olymp. Und Anfang Dezember wird die Pariser Kathedrale Notre-Dame wieder eröffnet. Wie der restaurierte Innenraum aussieht, wird derzeit noch streng geheim gehalten. Aber gestern Abend ist schon mal eine erste Dame nach Notre-Dame zurückgekehrt. Eine kostbare Marienstatue aus dem 14. Jahrhundert. Sie war beim Brand unversehrt gefunden worden zwischen den verkohlten Trümmern des eingestürzten Daches und war damit für viele ein Symbol der Hoffnung.
Nicole Strecker mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen hat eine neue Parteispitze gewählt. Mehr dazu in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allrogen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.